NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen an diesem ersten Abend des Jahres 2026. Wir berichten über die Ereignisse der Silvesternacht, die ganz überwiegend friedlich und unfallfrei verlief. Aber ganz überwiegend heißt eben auch nicht völlig. Wir schauen auf den Norden, wir schauen auf Berlin und was manche als Konsequenz aus den Angriffen auf Sicherheitskräfte im Einsatz dort fordern. Der Papst appelliert Entwaffneten und Entwaffnenden, Frieden zu schließen. Und in Garmisch-Partenkirchen haben die deutschen Skispringer eine, Zitat, solide Leistung heute gezeigt. Das und mehr bis 19 Uhr, die NDR-Info-Themen des Tages, heute mit Sabine Rhein. Guten Abend. Und wir beginnen natürlich mit dem folgenschweren Brand in einer Bar in der Schweiz, der die Schlagzeilen heute dominiert. Den ganzen Tag über war nicht klar, wie viele Menschen im Walliser Skiort Grand Montana tatsächlich ums Leben gekommen oder schwer verletzt sind. Vor einer guten Stunde hat nun die Polizei sich vor Ort in einer Pressekonferenz etwas konkreter geäußert. Steffen Wurzel berichtet.
Etwa 40 Menschen seien bei der Brandkatastrophe gestorben. Diese Zahl nannte Frederik Gisler, der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, am späten Nachmittag. Etwa 115 Menschen wurden demnach verletzt. Neben etwa 40 Rettungswägen war auch die schweizerische Rettungsflugwacht im Einsatz mit etwa 10 Hubschraubern. Sie brachten zahlreiche Verletzte aus der Gemeinde Grand Montana herunter ins Tal. Mit Ambulanzflugzeugen ging es dann weiter für besonders schwer Verletzte in Kliniken in verschiedene Landesteile der Schweiz. So beschrieb es Philipp Simmen von der Schweizer Rettungsflugwacht im Sender SRF.
Wir haben vergangene Nacht rund 20 Patientinnen und Patienten in Spezialkliniken geflogen. Einerseits in das Universitätsspital Lausanne, aber auch nach Genf, nach Sio, aber natürlich auch dann nach Zürich, ins Kinderspital Zürich, wo die Patientinnen nun möglichst gut versorgt werden können.
Eine schwer verletzte Person wurde nach Angaben der Schweizer Rettungsflugwacht in eine Klinik nach Stuttgart ausgeflogen. Aus der Tatsache, dass auch das Kinderkrankenhaus in Zürich eine verletzte Person aufgenommen hat, lässt sich ableiten, dass auch Jugendliche schwer verletzt wurden. Junge Menschen im Alter von 16 bis 26 gehören offensichtlich zu den am schwersten Verletzten. 22 Verletzte in dieser Altersgruppe seien in die Universitätsklinik Lausanne eingeliefert worden. Das sagte die Klinikdirektorin Claire Charmé der Schweizer Zeitung 24 Heures. Was die Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht gegen 1.30 Uhr ausgelöst hat, ist noch unklar. Die ermittelnde Generalstaatsanwältin Beatrice Pilou betonte allerdings bereits am Vormittag, ein Attentat habe es nicht gegeben, so die Ermittlerin. Diese Erkenntnis hänge mit der Art des Geschehens vor Ort zusammen, sagte sie dem Sender RTS. Eine Verpuffung habe es gegeben, aber keinen Terroranschlag. Augenzeugen sagten dem ARD-Studio Genf, dass es in der Bar zwei Stockwerke gab. Aus der unteren Etage, aus dem Keller also, hätten Menschen nur über eine kleine Treppe nach oben und dann weiter nach draußen fliehen können, hieß es. Panik sei ausgebrochen. Generalstaatsanwältin Beatrice Pilou wollte auf Nachfrage nichts dazu sagen, ob die Bar über funktionierende Notausgänge verfügte. Offensichtlich sind auch Nichtschweizerinnen und Nichtschweizer unter den Verletzten. Einzelheiten auch hier unklar. Das Außenministerium in Paris hat inzwischen aber zwei verletzte französische Staatsbürger bestätigt. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, dass es über mögliche deutsche Betroffene noch keine Informationen gebe. Klar ist aber, der Wintersportort Grand Montana wird während der Urlaubszeit rund um Neujahr von vielen internationalen Gästen besucht.
Un appel de la part du gouvernement valaisan. Alors il faut être prudent.
Kantonspräsident Matthias Renner mit einem Appell an die Menschen im Kanton Wallis. Seien Sie vorsichtig, sagte er mit Blick auf die begrenzten Kapazitäten im Kanton. Wir dürfen dieses Drama nicht durch weitere Katastrophen verschlimmern, sagte er.
In Norddeutschland sind Millionen Menschen gut ins neue Jahr gestartet. Allerdings gab es auch einige Unfälle und auch Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Friederike Hoppe über die Meldungen aus den Bundesländern in der Silvesternacht.
In Lohne im Landkreis Vechta in Niedersachsen wurde ein 5-Jähriger von einem Auto erfasst und starb, als er kurz nach Mitternacht auf die Straße rannte. Im Landkreis Rostock verlor ein 23-Jähriger durch einen explodierenden Böller eine Hand. Für die Hamburger Polizei war es die arbeitsintensivste Silvesternacht seit 5 Jahren. Bei rund 1400 Einsätzen wurden auch Beamtinnen und Beamte angegriffen. 10 von ihnen wurden so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Mehrere mutmaßliche Randalierer wurden festgenommen. Auch Feuerwehrleute wurden in Hamburg während ihrer Arbeit attackiert und mit Pyrotechnik beschossen. Ähnliches erlebten auch Einsatzkräfte in Bremen und Niedersachsen. In Wolfsburg räumte die Polizei am frühen Morgen nach einer größeren Schlägerei die gesamte Kneipenmeile Kaufhof und schickte etwa 120 Menschen nach Hause. In Hannover wurde offenbar durch einen selbstgebauten Böller die Fassade und Verglasung einer Tankstelle zerstört. Für die Leitstellen in Schleswig-Holstein war die Silvesternacht nach eigenen Angaben eher durchschnittlich. Dennoch wurden viele Menschen durch Feuerwerk verletzt. Die Feuerwehr berichtete von Böllern, die in der Hand explodiert seien, oder Raketen, die auf Menschen zuflogen.
Soweit also die Silvesternacht in Norddeutschland aus Sicht der Polizei. Auch anderswo gab es trotz des insgesamt friedlichen Bildes vereinzelt wieder Angriffe auf Polizeibeamte und Rettungskräfte. Politiker und Vertreter der Polizeigewerkschaft drängen jetzt unter anderem auf eine schnellere Verurteilung von Straftätern. Hans-Joachim Viehweger.
Wer Retter angreift, hat den Respekt vor wirklich allem verloren. Mit diesen Worten hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf erneute Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte in der Silvesternacht reagiert. Täter müssten mit einer Verurteilung innerhalb weniger Tage rechnen. Das sei wirksamer als die immer wiederkehrenden Rufe nach härteren Strafen, so Linnemann gegenüber der Bild-Zeitung. Ähnlich äußerte sich der Chef der Polizeigewerkschaft GdP Andreas Roskopf. Schnelle Gerichtsverfahren mit konsequenten Strafen, das würden gerade die Kolleginnen und Kollegen erwarten, die bei den Einsätzen den Kopf hinhalten. Auch der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, der frühere CDU-Politiker Hermann Gröhe, verurteilte die Angriffe scharf. Die zunehmende Gewalt gegen Rettungskräfte sei ein erschreckendes Zeichen für die wachsende Verrohung in Teilen der Gesellschaft. Allein in Berlin wurden nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger in der Silvesternacht mehr als 420 Menschen festgenommen, rund 30 Polizeibeamte verletzt. Die SPD-Politikerin sprach sich für eine Reform des Sprengstoffrechts und mehr Länderkompetenzen zur Beschränkung von Feuerwerken aus. Umweltverbände erneuerten ihre Forderung nach einem generellen Böllerverbot. Wenn das nicht möglich sei, sollten diejenigen, die böllern, zumindest an den Kosten fürs Aufräumen beteiligt werden, fordert der Naturschutzbund.
Tja, und über das, was in Berlin und anderswo passiert ist und die Schlussfolgerungen daraus, hat meine Kollegin Katrin Schlass von Tagesschau 24 heute auch mit dem Berliner Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Stefan W., gesprochen. Zunächst, wie sieht seine Bilanz dieser Nacht in der Hauptstadt aus?
Ja, unsere Polizeibilanz oder Bilanz der Gewerkschaft der Polizei ist, dass es zumindest in den Hotspots etwas ruhiger zuging. Wir haben viele Einsatzkräfte vor Ort gehabt, 4.600 Polizisten, 1.500 Feuerwehrleute, und in dem Bereich konnten wir natürlich ein besseres Bild erzeugen als letztes Jahr, weil die Polizeiarbeit wirklich sehr, sehr gut war. Aber nichtsdestotrotz, wir haben über 20 verletzte Einsatzbeamte, denen ich von hier aus erstmal gute Besserung wünsche, und somit können wir nicht von einem friedlichen Silvesterabend reden.
Wie weit haben Sie die Konzepte, die Sicherheitskonzepte im Vergleich zum Vorjahr, sagen wir mal, nochmal verändert?
Na, wir haben vorher eine sogenannte Koordinierungsstelle Pyro eingerichtet. Da hat man schon mal im Social Media geschaut, na, gibt es irgendwo illegalen Verkauf, weil heute passiert natürlich auch der Pyro-Verkauf, auch der illegale, ganz häufig übers Netz. Da konnten wir wirklich sehr, sehr erfolgreich arbeiten, im Vorfeld schon beschlagnahmen. Wir konnten aber auch Gefährderansprachen durchführen von uns bekannten Straftätern aus der letzten Silvesternacht, und auch die Böller-Verbotszonen, die es in Berlin jetzt gab. Was soll man sagen? Die haben natürlich auch in dem Bereich gut verdrängt. Aber ich denke auch, zum Beispiel die Veranstaltung am Brandenburger Tor hat viele Menschen angezogen, also ein zentrales Feuerwerk. Und das ist dann irgendwo auch ein Stück friedlicher als das, was wir letztes Jahr erlebt haben.
Sie haben die Böller-Verbotszonen angesprochen. Also was haben die aus Ihrer Sicht konkret gebracht und wie gut ließen die sich dann entsprechend auch sichern?
Na, die Böller-Verbotszonen, muss man sich vorstellen, da werden natürlich unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen von mir hineingezogen, um diese Zonen freizuhalten. Man kann sagen, dass das auch sehr erfolgreich, aber auch sehr personalintensiv war. Und unsere Frage ist natürlich, ob es die Zukunft sein kann und soll, dass wir so viel Personal bündeln, ich sag mal, wie fast am 1. Mai. Also der Silvester ist der neue 1. Mai geworden. Ob das denn der Sinn einer Silvesternacht ist?
Sinn einer Silvesternacht, sagen Sie. Wie erklären Sie sich, dass dieses aggressive Potenzial auch an Silvester offenbar stärker zugenommen hat?
Na, wir gehen davon aus, dass es auch eine Art gesellschaftliche Entwicklung ist, sich abzuarbeiten an der Polizei, die ja den Staat vor Ort vertritt. Es sind Menschen unzufrieden. Allerdings muss man auch sagen, die Dunkelheit, die wir zu Silvester haben, entsprechend das rauchige Umfeld, das macht es natürlich auch für den einen oder anderen interessant, mal in Richtung Polizistinnen und Polizisten Raketen abzuschießen, weil man natürlich unheimlich schwierig aus der Masse heraus gefunden werden kann und entsprechend so auch ja, manch einer Strafe entgeht.
Wenn Sie sich die Bilanz dieser Nacht jetzt angucken, was ließe sich oder welche Lehren ziehen Sie daraus? Was ließe sich aus Ihrer Sicht im nächsten Jahr noch besser machen, wenn das denn geht?
Also nach wie vor sind wir für ein Böllerverbot. Das macht es einfacher vor Ort auch für die Einsatzkräfte zu arbeiten, aber auch zu wirken. Ein friedliches Silvester durch zentrale Veranstaltungen, wie zum Beispiel am Brandenburger Tor. Das war eine super Veranstaltung, hat ganz viele Menschen angezogen, die friedlich gefeiert haben. Verletzte wird es dort sehr, sehr wenige gegeben haben, wenn durch irgendwelche, ich sag mal, man knickt um oder so. Also wir müssen zukünftig uns einfach Gedanken machen, friedlich kann ich sein, wenn Polizistinnen und Polizisten angegriffen werden. Nach wie vor friedlich kann ich sein, wenn Wohnungen gezielt teilweise durch Raketen beschossen werden und das dort zu Bränden kommt. Also friedlich kann einfach nur sein, wenn wir von diesen Böllern, wie es zurzeit läuft, wegkommen.
Das jedenfalls sagt bei Tagesschau 24 der Vorsitzende der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Stefan W., im Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Schlass. Manche, die sich hier über die Gefahren, den Lärm und die Folgen für Umwelt und Natur Sorgen machen, wegen der Böllerei, die wie eben der Polizist ein Böllerverbot wünschen, sie schauen neidvoll in die Niederlande, denn dort soll ja ab dem kommenden Silvester ein Böllerverbot gelten. Und wie, um diesen Plan zu unterstreichen, hat eine in Flammen stehende große Kirche im Herzen Amsterdams heute Nacht die Niederländer entsetzt. In der Vondelkirche ist kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Die Kirche, die entweiht ist und zuletzt für Veranstaltungen aller Art genutzt wurde, ist wohl nicht mehr zu retten. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Bis zum Nachmittag waren noch nicht alle Brandnester gelöscht und konnten nicht alle Anwohner zurück in ihre Häuser, weil noch immer verkohlte Holzteile aus dem Turmbereich auf die Straße fallen. Mit einem lauten Knall stürzte am frühen Morgen das Dach der Vondelkirche ein, ein Gebäude, das das Viertel fast eineinhalb Jahrhunderte geprägt hat und auf das alle Amsterdamer stolz waren.
Das ist echt verschrecklich.
Es ist wirklich schrecklich, ich bin ganz erschüttert, erklärte Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema, die noch in der Nacht an den Brandort mitten in der Stadt geeilt ist. Es ist der Verlust eines großen Kulturdenkmals, aber vor allem ist es wirklich gruselig für die Menschen, die in der Umgebung wohnen.
Für alle Menschen, die drumherum wohnen, auch echt sehr eng.
Anwohner mussten ihre Häuser verlassen und wurden in den Räumen eines Yoga-Studios untergebracht. Am Morgen ging ein gewaltiger Funkenregen auf das umliegende Wohnviertel nieder. Immer wieder stürzten Teile der Kirche ein. Nur die Außenmauern blieben stehen.
Ja, ein Schock. Es ist nicht das, was ihr verwacht.
Es ist ein Schock, sagt dieser Anwohner, der in einer Regenjacke auf der Straße steht und verzweifelt in die Flammen schaut. Das ist nicht das, was sie am Silvesterabend erwarten. Es war viel Feuerwerk am Himmel. Das haben wir uns noch angeschaut. Aber wenn dann diese Kirche vor deinem Haus niederbrennt, das ist schon was anderes. Und ich wohne direkt gegenüber der Kirche. Ich hoffe, dass mein Haus noch da ist.
Ich glaube, mein Haus das straks auch noch saht.
Die Vondelkirche wurde von 1880 bis 1977 als katholische Kirche genutzt und dann umgewidmet. Seitdem konnte die Kirche für Veranstaltungen gemietet werden. Sie wurde aber auch noch von kirchlichen Gruppen genutzt. Berühmt war die Kirche für ihre großen Buntglasfenster und ihre romantische Atmosphäre, die vor allem Hochzeitspaare angezogen hatte. Als die Feuerwehr gegen 1 Uhr morgens eintraf, schlugen die Flammen schon aus dem Dach. Nach Angaben der Beamten gab es keine Verletzten und es gibt noch keine Hinweise auf die Brandursache. Anwohner sprechen von Feuerwerksraketen, die in das Dach eingeschlagen sein könnten. In den Niederlanden war es das letzte Silvester vor einem Knaller- und Feuerwerksverbot. Viele Menschen nutzten die Chance, noch einmal kräftig zu böllern. Verkauft wurde so viel Feuerwerk wie nie zuvor. Nach Angaben des Interessenverbandes Pyrotechnik gaben die Niederländer fast 129 Millionen Euro dafür aus, im vergangenen Jahr 118 Millionen. Jeder der rund 19 Millionen Einwohner hat demnach gut 6,80 Euro für Böller und Raketen ausgegeben. Die Polizei hatte wegen des künftigen Feuerwerksverbots mehr Zwischenfälle erwartet. So kam es auch. In Alsmeer kam ein 38-Jähriger bei einem Unfall mit Feuerwerk ums Leben, in Nijmegen ein Jugendlicher. In Pekela wurde ein Wohnblock durch einen Brand zerstört. In Hillegom brannte eine Lagerhalle, die als Feuerwerkslager gedient haben soll. 20 Gemeinden in den Niederlanden hatten ein Feuerwerksverbot erlassen. Aber an vielen Orten haben sich die Menschen nicht darum gekümmert. Teilweise waren die Notrufnummern in den Niederlanden überlastet. Die Augenklinik Rotterdam meldete eine Rekordzahl an verletzten Kindern und Jugendlichen mit Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper. Das jüngste Opfer, ein 5-jähriges Kind.
In Rom hat Papst Leo XIV. Seine erste Neujahrsmesse gehalten, vor tausenden Gläubigen im und vor dem Petersdom. Moritz Pompel berichtet.
Bei Temperaturen knapp über 0 Grad ist Brigitte am Morgen unterwegs in den Petersdom. Die Französin ist eine von tausenden Menschen, die heute hier mit Papst Leo seine erste Neujahrsmesse feiern wollen. Die Kälte ist nicht schlimm, unsere Herzen sind warm. Brigitte ist gespannt auf die Predigt des Papstes. Innen, im vollbesetzten Petersdom, fordert Leo XIV. Einen entwaffneten und entwaffnenden Frieden. Genauso wie Gott sich uns gezeigt habe. Unbewaffnet und entwaffnend in der Wiege. Damit lehrt er uns, dass die Welt nicht durch das Schärfen von Schwertern gerettet wird, durch das Verurteilen, Unterdrücken oder Beseitigen von Brüdern und Schwestern, sondern vielmehr durch das unermüdliche Bemühen zu verstehen, zu vergeben, zu befreien und alle anzunehmen ohne Berechnung und ohne Angst. Mit diesem Friedensappell nimmt Papst Leo die Worte auf, die er am Abend seiner Papstwahl am 8. Mai 2025 gesagt hatte. Der Friede sei mit euch allen. Seitdem hat sich Leo immer wieder um Frieden in der Welt bemüht, den Vatikan als möglichen Ort für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ins Gespräch gebracht, an das Leiden der Menschen in Gaza, im Sudan und an anderen Orten der Welt erinnert. Kurz vor Weihnachten hatte er zu einer weltweiten 24-stündigen Waffenruhe aufgerufen. Und jetzt, kurz nach dem Jahreswechsel, sagt er, während sich der Rhythmus der Monate wiederholt, lädt uns der Herr ein, unsere Geschichte zu erneuern und endlich eine Epoche des Friedens und der Freundschaft zwischen allen Völkern einzuleiten. Ohne diese Sehnsucht nach dem Guten hätte es keinen Sinn, die Seiten des Kalenders umzublättern und unsere Terminkalender zu füllen. Das neue Jahr sieht Leo als möglichen Neubeginn. In einer Botschaft zum heutigen Weltfriedenstag, den die katholische Kirche seit fast 60 Jahren begeht, hatte Leo im Vorfeld der Messe scharfe Kritik geübt. Kritik an steigenden Rüstungsausgaben. Daran, dass auch das Denken zunehmend militarisiert würde und dass der Krieg religiös überhöht werde. Verfeindete Staaten rief er dazu auf, auf Diplomatie zu setzen und miteinander zu verhandeln. Jeder Tag kann für jeden von uns der Beginn eines neuen Lebens sein. Und es ist schön in diesem Sinne an das frisch angebrochene Jahr zu denken. Als einen offenen Weg, den es zu entdecken gilt, auf den wir uns dank der Gnade begeben können, als freie Menschen und Überbringer von Freiheit. Die Französin Brigitte glaubt, dass dieser Appell wichtiger ist denn je. Für sie ist die Welt ein Stück weit aus den Fugen geraten. Und sie glaubt, dass Papst Leo ein wichtiger Botschafter sein kann. Ich mag ihn schon jetzt. Er spricht immer wieder vom Frieden und das ist wichtig. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass in unseren Familien Frieden herrscht, dann können wir auch den Frieden auf der Welt erreichen.
Weihnachten gilt immer noch. Papst Leo XIV. Heute in Rom die erste Neujahrsansprache. Das neue Jahr bringt in Deutschland und der EU viele Änderungen an Gesetzen, an Verantwortung und so weiter. Und in Bulgarien bringt es sogar eine neue Währung. Die Euro-Familie wird nämlich größer. Reisende dorthin müssen künftig nicht mehr in die Wechselstube. Der Euro ist da. In Bulgarien selbst sind aber nicht alle mit der neuen Landeswährung glücklich. David Freches.
Der Euro ist da. Und die Menschen in Bulgarien können vereinfacht gesagt erstmal Urlaub machen. Um die Zahlungssysteme umzustellen, ist seit dem 31.12. und noch bis zum 4. Januar im Land arbeitsfrei. Unabhängig davon werden seit der Silvesternacht die neuen Banknoten ausgegeben. Auch an Wladimir Iwanow. Er war in der Nähe der Hauptstadt Sofia tanken. Für mich ist das ein großer und wichtiger Tag. Ich habe lange darauf gewartet und ich hoffe, dass alles gut werden wird. Wir werden wirklich in Europa sein und genauso leben wie unsere Nachbarn. Einfach ein normales Leben. Bis Ende Januar kann noch sowohl in Leva als auch in Euro bezahlt werden. Aus den Geldautomaten kommt aber nur noch die neue Währung. In den Geschäften dasselbe. Vom Personal dort gibt es das Wechselgeld nur noch in Euro. Zwar kann es in den ersten Januartagen noch Probleme bei Kartenzahlungen und beim Online-Banking geben, spätestens ab dem 5. Januar aber sollen alle Finanztransaktionen wieder reibungslos funktionieren. Trotzdem hat laut Umfragen rund die Hälfte aller Menschen im Land Vorbehalte gegen die Währungsumstellung. Wie? Das zeigt sich auf einem großen Markt in der Hauptstadt, auf dem vor allem Gemüse verkauft wird. Der Händler Taran Ismailov sagt, die neue Währung bedeutet für ihn vor allem gestiegene Preise.
Sind wir bereit für den Euro? Wir sind nicht bereit. Ich zum Beispiel habe 660 Lever, 330 Euro Rente. Ich muss hier auf dem Markt verkaufen, um mir was dazu zu verdienen. Aber damit ist bald Schluss, denn die Miete hier auf dem Markt wird mir zu teuer. Zurzeit kostet mich ein Marktstand hier etwa 450 Lever pro Monat. Und der Preis wird jetzt mehr als verdoppelt auf 960 Lever. Meine beiden Marktstände kosten mich dann 1000 Euro im Monat. Wie soll ich das bezahlen?
Auch rechtsradikale Politiker machen im Land bereits seit Monaten Stimmung gegen den Euro. Das zeigte sich zum Beispiel bei einem Protestcamp in Sofia. Es war Protest, bei dem eine grundsätzlich europaskeptische Haltung deutlich wurde.
Wissen Sie, wer das Geld kontrolliert, beherrscht die Welt und manipuliert die Bevölkerung nach Belieben. Die Eurozone ist das Schlimmste, was den Bulgaren derzeit passieren kann, denn wir sind ohnehin schon ein unterworfenes Territorium.
Dieser Protest fand bereits im Sommer vor dem Regierungssitz statt. Eine Regierung, die inzwischen zurückgetreten ist, nach einem Streit vor 3 Wochen über den Haushaltsentwurf für 2026. Allgemein kommt die neue Währung zu einem Zeitpunkt, in dem die politische Situation instabil ist. Seit 2021 gab es im Land 7 Parlamentswahlen. Aber das Regierungschaos und der Euro-Beitritt haben nicht so viel miteinander zu tun. Die Mechanismen der Europäischen Zentralbank zum Beitritt in die Eurozone sind nicht an konkrete Kabinettsmitglieder gebunden. Allgemein gilt der Währungswechsel als lange vorbereitet. Das Land werde jetzt vollständig in die Europäische Union integriert und von diesem Marktzugang profitieren, sagt Norbert Beckmann, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bulgarien.
Das heißt, Handel, Wirtschaft, insbesondere Tourismus für Bulgarien, können hier wirklich Fahrt aufnehmen. Und wenn wir uns die Prognosen angucken, zum Beispiel der deutsch-bulgarischen Industrie- und Handelskammer, die von einem Wachstum im nächsten Jahr um 3% ausgehen, dann spricht ja vieles dafür, dass die Euro-Einführung wirtschaftlich für Bulgarien von großem Vorteil ist.
Bereits seit 2007 mit dem EU-Beitritt hat Bulgarien dafür gestimmt, den Euro einzuführen. Und seit 2020 hat das Land die alte Währung fest an den Euro gebunden, offiziell anerkannt von der Europäischen Union. Das war quasi eine Art Warteschleife. Eine Warteschleife, die sich seit dieser Nacht erledigt hat.
Und damit sind wir beim Sport in den Themen des Tages. Das große Thema am 1. Januar ist natürlich wieder das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee. Felix Hoffmann hat sich erneut stark präsentiert, aber in Sachen Gesamtsieg scheint der Weg nicht an Domen Preuz vorbeizuführen, Florian Neuhaus.
Ja, der Slowene dominiert das Geschehen bei der 74. Vierschanzentournee praktisch nach Belieben. Nach seinem klaren Sieg in Oberstdorf gewann Preuz heute auch in Garmisch-Partenkirchen. Der 26-Jährige siegte vor den beiden Österreichern Jan Hörl und Stefan Embacher und baute seine Führung in der Gesamtwertung damit weiter aus. Hoffmann war erneut bester Deutscher, knapp vor Philipp Raimund. Edgar Endres mit den Einzelheiten.
Enttäuscht dürfen sie nicht sein, obwohl natürlich Platz 6 für Felix Hoffmann und Rang 7 für Philipp Raimund nicht gerade sexy wirken. Doch Bundestrainer Stefan Horngacher schätzt den Neujahrstag trotzdem als gelungen ein.
Ja, die Leistung war schon sehr gut. Nicht ganz perfekt, aber sehr gut. Und Ja, mit 6 und 7, glaube ich, können wir zufrieden sein heute. War ein bisschen ein schwieriger Wettkampf, es hat ein bisschen gewechselt im zweiten Durchgang. Die Jury hat dann auch nochmal die Anlauflook ein bisschen verändert. Aber grundsätzlich, die Sprünge waren speziell von Philipp, der hat mir sehr gut gefallen. Felix seiner war nicht ganz optimal vom Druckverhalten an der Kante, aber immer noch sehr gut geflogen und gute Landung gemacht. Also wir können zufrieden sein so.
Felix Hoffmann hat vom Beginn an Vollgas gegeben, leider im Wettkampf dann so einen kleinen Fehler eingebaut.
War zweimal ein bisschen knapp dran am Tisch, aber der Rest hat gut funktioniert, also war trotzdem zufriedenstellend.
Sechster in Garmisch-Partenkirchen, in der Gesamtwertung Vierter. Für den Thüringer läuft's, auch für Philipp Raimund, der einen Rang hinter Hoffmann landet.
Der Sprung war auf dem Top-Level, weil ich glaube, wenn ich meinen Probedurchgang, zweiten Durchgang gemacht hätte, wäre ich bei 120 Meter gelandet. Also von dem her, ich bin sehr zufrieden und wie gesagt, die Sprünge sind auf dem Top-Level, deswegen, ich kann mich nicht beklagen.
In der Gesamtwertung ist Raimund guter Sechster. Hier führt überlegen Domen Preutz, jetzt schon der Konkurrenz enteilt. Genauso wie im heutigen Wettbewerb, den er klar vor dem Österreicher Jan Hörl gewinnt.
Bei der Tournee ist jetzt Halbzeit, weiter geht es dann mit den Springen in Österreich. Bereits beendet ist die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen. Eine Vier-Schanzentournee soll es da ja erst im nächsten Winter geben. Aber auch bei der kleineren Tour der Frauen gab es das gleiche Ergebnis wie bei den Männern, nämlich einen Preutz-Sieg. Nika ist die Schwester von Domen und sicherte sich heute in Oberstdorf den Gesamtsieg. Zweite wurde die Deutsche, Selina Freitag, die wieder einen Podestplatz feierte. Noch einmal Edgar Endres.
Der Wind spielt die entscheidende Rolle im Finale, auch bei Selina Freitag. Minimale 0,4 Punkte fehlen für Rang 2 hinter der Chinesin Ping Zheng. Trotzdem freut sich Freitag nach Rang 3 über das nächste Podest. Nicht zu schlagen war auf der Schattenbergschanze die Kanadierin Abigail Strait. Ihr erster Satz von 136 Metern bringen so viel Vorsprung, dass sie im Finale nicht mehr geschnappt werden kann. Die Überfliegerin Nika Preutz aus Slowenien wird beim zweiten Springen zwar nur Dritte, hat aber die Gesamtwertung souverän vor Selina Freitag gewonnen. Bei ihrem letzten Heimspringen verpasst Katharina Schmid auf Rang 11 knapp eine Top-10-Platzierung.
Und das war's vom Sport.
Schönen Dank, Florian Neuhaus, für diese Infos hauptsächlich.